Ja, liebe Geschwister, wir haben in diesem Jahr schon viel zu der Jahreslosung gehört. Und ich möchte heute von der Jahreslosung aus das Bild oder das lebendige Wasser aufnehmen und dazu zu einem ganz anderen Text kommen und einen ganz neuen Gedanken noch einmal mit hervorheben. Vor 2 Wochen haben wir von Christian wurden wir mit hineingenommen, wie die Vorstellung damals bei den Juden beim jüdischen Laubhüttenfest war, was das lebendige Wasser dort für sie bedeutet, wie das zelebriert wurde, dieses Wasser, das ausgeschüttet wurde und wie das gefeiert wurde. Und immer wieder finden wir in der Bibel Hoffnungsbilder von dem, wie Gott uns einmal versorgen und einmal die Welt vollenden wird, die dadurch geprägt sind, dass man eine Stadt hat, in der eine lebendige Quelle ist, die alles versorgt, die es grünen und blühen lässt und von denen Tiere und Pflanzen genug zu essen und zu trinken haben, sodass man gut leben kann. Gerade für Menschen, die in einer Wüstenregion leben, ist das ein starkes Hoffnungswort. Wir haben vielleicht in den letzten Wochen so ein bisschen unsere Wüste auf den Rasenflächen unseres Gartens oder des Schwimmbades gesehen, wie das sein kann, wenn zu wenig Wasser da ist. Ansonsten erleben wir das hier in Deutschland ja eher selten, dass wir wirklich davon betroffen sind. Die Menschen aus Ruppertshain noch mal mehr, wenn man hört, man darf nicht mehr so viel Wasser verbrauchen. Nicht nur in der Offenbarung wird uns dieses lebendige Wasser für eine zukünftige Welt verheißen, sondern Jesus sagt, schon jetzt dürft ihr diese Fülle haben, dürft ihr davon trinken, dürft ihr das genießen. Hier und heute sollt ihr das schon erleben. Und wir haben davon, mir geht es zumindest so, eine Ahnung und eine Vorstellung, wie das ungefähr sein kann, aber doch ist diese Fülle schwer zu greifen. Es ist schwer zu verstehen. Und gerade deswegen möchte ich heute noch mal eine ganz andere Seite davon betrachten. Eine bisher unbeachtete Seite, zumindest in unseren Predigten, vom Wasser eingehen, nämlich das Wasser, durch das wir bezeugt haben und uns bezeugt wurde, dass wir als Christen neugeboren sind. Das Taufwasser. Wasser ist lebensnotwendig. Das haben wir immer wieder gehört und das leuchtet uns ganz klar ein. Ein Mensch besteht von 60 bis 70% aus Wasser und höchstens 3 bis 4 Tage können wir ohne Trinkwasser überleben, wenn wir in gesunden Verhältnissen sonst leben. Wobei ich schon die Vorstellung eines Tages ohne Wasser als große Herausforderung empfinde. Das beginnt ohne Toilettenspülung. Wir haben kein morgendliches Wasser zum Duschen, keine Zähne putzen, kein Kaffee oder Tee, kein gekochtes Mittagessen. Pizza geht vielleicht noch, aber dann müssen wir den Fertigteig nehmen. Am Nachmittag immer noch kein Trinkwasser, auch immer noch keinen Kaffee und keine Toilettenspülung. Und auch am Abend, wenn man zum Beispiel Sport gemacht hat, keine Dusche. Nach dem Sport und ohne Zähneputzen ins Bett. Also ein Tag ohne Wasser ist ziemlich unangenehm. Wasser ist das allererste, was im Schöpfungsbericht erwähnt wird, was auf der Erde existiert. Ohne Wasser verdurren Pflanzen, die Landwirtschaft ist nicht mehr möglich, Tiere und Menschen bekommen keine Nahrung. Und so ist dieses Bild vom Wasser im Alten Testament, aber auch von jeher in der Menschheit immer wieder als eine lebensspendende Gabe empfunden. Zugleich ist Wasser auch hochbedrohlich. Durch Sturmfluten, durch Sturzregen kann Wasser eine Macht und eine Kraft entwickeln, der wir Menschen komplett unterlegen sind. Und trotzdem immer wieder diese Hoffnungsbilder von blühendem Leben, Wasserquellen, die das beeinflussen. Und wir Menschen haben keinen Einfluss darauf, ob das Wasser von oben kommt oder nicht. Deswegen wurde es von Anfang an immer wieder Gott zugeschrieben, dass es regnet oder nicht. Die Macht über das Wasser liegt in Gottes Händen. Wir brauchen das Wasser nicht nur zum Trinken oder zur Lebenserhaltung, sondern auch zur täglichen und zur kultischen Reinigung. Vor allem im Alten Testament spielt es da eine große Rolle. Wir haben die vielen Waschungsriten, wo die Menschen sich reinigen. Oder wenn man sich anguckt, wie das Allerheiligste aufgebaut wird, da muss vorne immer eine Schüssel mit Wasser stehen, damit die Priester sich waschen können, bevor sie da reingehen dürfen. Man muss rein sein, wenn man zu Gott kommt. Man muss sich von seiner Schuld irgendwie befreien. Und das geht gedanklich für die Menschen damals nur über Wasser. Im Alten Testament ist es tatsächlich nur über Wasser möglich, Gott nahe zu kommen und ihm zu begegnen. Wenn wir uns reinigen, wenn wir uns vorbereiten, wenn wir uns innerlich rein machen. Und das wird verdeutlicht durch das äußere Reinigen. Die Beziehung zu Gott hängt also von diesem Wasser mit ab. Mit dem Wasser des Lebens ist also nicht nur das Wasser als Grundnahrungsmittel gemeint, sondern auch symbolisch die Verheißung dafür, was später einmal kommt, aber vor allem auch diese Beziehung zu Gott. Die Erneuerung, die tatsächlich möglich wird durch eine Waschung, durch das Wasser. Also wenn die Menschen damals diesen Vers gehört haben mit dem lebendigen Wasser, hat tatsächlich sofort die Taufe vor ihrem inneren Auge mit aufgeleuchtet. Das gehört dazu. Wasser, das lebendig macht, das ist das Wasser, was wir in der Taufe erlebt haben. Wasser des Lebens kann also nicht nur Leben stiften und existenziellen Sinne, dass es unseren Durst löscht, sondern es bringt Leben in Fülle. Leben, das wieder erneuert werden kann, wo Dinge wieder gut gemacht werden können, wo wir uns wieder vertragen können, neu anfangen können, wenn es schiefgelaufen ist. Johannes der Täufer hat mit Wasser getauft, wir haben das gerade gehört, im Jordan. Die Voraussetzung für die Taufe von Johannes war, dass die Menschen Buße taten, dass sie umkehrten, dass sie ihr Leben verändern und dass sie das, was an Schuld in ihrem Leben ist, zurücklassen und hinter sich lassen. Die Taufe war damit eine Verbindung zwischen einer kultischen Reinigung, dass man das tatsächlich praktisch praktiziert, dieses Abwaschen, sauber machen, und die Vergebung der Sünden durch Gott. Das war miteinander verbunden. Und es war die Vorbereitung auf das kommende Reich Gottes. Wenn Gott kommt mit seiner Herrlichkeit, müssen wir vorbereitet sein, müssen wir uns reinigen. Und man hat erwartet durch die Taufe, dass etwas Neues anfängt. Kurze Zeit später ist das Reich Gottes tatsächlich angebrochen. Jesus ist gekommen und damit hat das Reich Gottes angefangen. Die Menschen, die ihm begegneten, die seine Hilfe annahmen, die erfuhren dieses Reich Gottes wirklich ganz konkret. Die konnten es sehen, schmecken, fühlen, hören, was das Reich Gottes bedeutet. Und als Jesus seinen Auftrag vollendet hat, mit dem Sterben und Wiederauferstehen Jesu, bekam die Taufe, die vorher Johannes praktiziert hat und die auch die Jünger Jesu zu Jesu Zeiten praktiziert haben, eine neue Bedeutung. Eine neue Realität hat in der Taufe begonnen. Sie war nicht nur die Erwartung eines Neubeginns, sondern Gott schenkt in ihr tatsächlich einen Neubeginn und den Heiligen Geist, sodass die Menschen von innen heraus erneuert werden. In Römer 6, 1 bis 11 erklärt Paulus diesen Neubeginn und was das neue Leben ausmacht, nicht das Wasser, sondern das, was durch dieses Wasser passiert, das erklärt er theologisch. Und ich möchte uns diesen Text vorlesen aus Römer 6, die Verse 1 bis 11. Was folgt daraus für uns? Sollen wir ruhig weiter sündigen, damit die Liebe Gottes sich umso mächtiger erweisen kann? Nein, ganz gewiss nicht. Für die Sünde sind wir tot. Wie leben wir dann weiter unter ihrer Herrschaft? Durch die Taufe sind wir alle mit Jesus Christus verbunden worden. Wisst ihr, was das bedeutet? Die Taufe verbindet uns mit seinem Tod. Als wir getauft wurden, wurden wir mit ihm begraben. Aber wie er durch die wunderbare Macht Gottes, des Vaters, vom Tod auferweckt wurde, so können und sollen auch wir jetzt ein neues Leben führen. Wie wir mit Christus im Tod vereint waren, sollen wir auch zusammen mit ihm leben. Wir wissen ganz sicher, was wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Denn von einem Toten hat die Sünde nichts mehr zu fordern. Wenn wir aber zusammen mit Christus gestorben sind, werden wir auch zusammen mit ihm leben. Davon sind wir fest überzeugt. Wir wissen ja, dass Christus vom Tod auferweckt wurde und nie mehr stirbt. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Ein für alle Mal starb Christus für die Sünde. Jetzt lebt er für Gott. Genau so müsst ihr von euch selbst denken. Ihr seid tot für die Sünde, aber weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, lebt ihr für Gott. Paulus stellt sich den Christen in Rom im Römerbrief vor. Die meisten Menschen dort in Rom kannten Paulus noch nicht persönlich und deswegen macht er das durch diesen Brief, indem er theologisch darlegt oder indem er erklärt, wovon er überzeugt ist, was der Glauben bedeutet und wie er sich im Leben auswirkt. Theoretisch müsste Gott über die Ungerechtigkeit der Menschen so zornig sein, dass jeder einzelne Mensch im letzten Gericht verurteilt wird. Alle Menschen müssten verurteilt werden. Aber das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus Christus, von seinem Leben, kehrt dieses Urteil um. Das ist die Überzeugung, die Paulus hat. Kein Mensch kann der Ungerechtigkeit, die im Leben in der Welt geschieht, durch moralisch gutes Handeln ausgleichen oder gerecht machen. Auch nicht durch Gesetzeserfüllung, selbst wenn wir den Gesetzen Gottes füllen, kann keiner von uns selbst gerecht machen. Allein die Gnade Gottes und der Glaube an diese Gnade kann das Urteil verändern. Die Vorstellung von Sünde, die für Paulus hier vorhanden ist, ist kein bestimmtes Tun oder Lassen. Also keine ganz bestimmte Tat, diese eine Tat ist Sünde und eine andere nicht oder so, sondern die Sünde ist eine Macht, die das Leben zum Schlechten bestimmt und damit zerstört. Die Sünde ist eine Macht, die das Leben komplett durchdringt, wie diese vielen kleinen Gedanken, du bist nicht genug, die das Leben zum Schlechten wenden. Nicht genug in dem, nicht genug in dem. Die unsere Beziehung zu Gott zerstören, die uns vergessen lassen, dass es Gott gibt, weil wir so sehr darauf bedacht sind, unsere Speicher wieder aufzufüllen und noch mehr zu sammeln und noch mehr zu machen. Diese Macht, die das Leben so durchdringt, das ist das, was Paulus hier unter Sünde versteht. Das ist ungefähr so zu verstehen, wie wir in verschiedenen Lebenssituationen trotzdem immer wieder ganz bestimmte Eigenschaften haben. Wenn man zum Beispiel ein Vater ist, ein Elektrotechniker und ein Sohn oder Freund, dann ist man das in allen Lebenssituationen. Auch wenn man gerade nicht arbeitet, ist man trotzdem Elektrotechniker. Auch wenn der Sohn schon lange ausgezogen ist und man überhaupt nichts mehr in sein Leben reinzureden hat, ist man trotzdem weiterhin der Vater. Und selbst wenn die eigenen Eltern irgendwann gestorben sind, bleibt man ein Sohn. Und so ist es auch mit der Sünde. Egal, ob wir Gutes oder Schlechtes tun, wir bleiben Sünder. Es ist wie ein Lebensraum, der überall durchdrungen ist. Wir können uns bemühen, wir können tun, was wir wollen, aber wir sind Sünder. Und weil der Mensch nicht in der Lage ist, sich aus dieser Kraft zu befreien, aus dieser Vernetzung, aus diesem System, will Gott das selber machen, indem er Gerechtigkeit in die Menschheit hineinspricht, indem er die Menschen freispricht. Und wenn Gott durch diesen Freispruch und seine Macht und Größe zeigt, da fragt Paulus dann so ein bisschen ironisch oder auch rhetorisch hinein, wäre Gottes Macht dann nicht noch viel größer, wenn wir alle ganz viel sündigen würden? Weil je mehr wir sündigen, desto mehr kann Gott zeigen, wie mächtig er ist, weil er die Sünde vergibt und er trotzdem Gerechtigkeit herstellt. Er lehnt diese Frage aber sofort selber komplett ab. Nein, absolut, das geht gar nicht. Wenn wir Jesu Tod für uns angenommen haben, sagt er, dann sind wir nicht mehr für die Sünde erreichbar. Dann sind wir tot für die Sünde. In der Taufe, in diesem Untertauchen, empfinden wir also den Tod Jesu nach und nehmen ihn als unseren Tod an. Wir sterben. Symbolisch im Wasser. Wir halten niemanden so lange unter Wasser, dass er stirbt. Nein, das ist symbolisch in diesem Moment. Und er wird begraben als Bild. So wie Jesus in seinem Tod am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist, für unsere Sünde und damit alle Sünde gesühnt hat, so passiert genau das in der Taufe. Jesus ist für die Sünde tot. Sie hat keine Macht mehr über ihn. Und weil wir diesen Tod mitsterben, hat auch die Sünde keine Macht mehr über uns. Wir sind für die Sünde gestorben. Also wenn die Sünde uns angucken würde, würde sie uns sagen, du bist für mich tot, auch wenn wir noch leben. Ja? Sie kann im Prinzip nicht mehr ihren Einflussbereich über uns aussprechen. Auch wenn wir Menschen in der Taufe symbolisch handeln, ist es doch nicht nur ein symbolisches Geschehen, sondern es ist eine neue Realität. Denn so wie der Tod Jesu Wirklichkeit ist, so sind wir im Annehmen des Todes Jesu vollzogen in diesem Untertauchen, verwoben mit dem Tod Jesu. Also das verknüpft sich miteinander, wenn wir diesen Tod annehmen. Aus Gottes Perspektive, das ist jetzt so ein bisschen das Trickige daran, aus Gottes Perspektive ist es eine Wirklichkeit. Und wir sind in seinen Augen für die Sünde tatsächlich tot und sie kann uns nichts mehr anhaben. Es geschieht etwas in der Taufe, im Annehmen dieses Todes Jesu, das uns mit ihm verbindet und nicht mehr von ihm löst. Die Sünde hat durch diesen Tod keine Macht mehr über uns. Man könnte jetzt fast denken, wenn wir so in unser Leben schauen, dass das ein schlechter Witz ist oder so, weil wahrscheinlich könnt ihr das alle auch bejahen, die Sünde ist durchaus noch ein Aspekt meines Lebens. Ich weiß, welche zerstörende Macht die Schuld im Leben haben kann. Und wir leben auch nach unserer Taufe weiterhin in dieser Welt. Wir bleiben als Menschen mit unseren Fehlern und Schwächen. Wir bleiben in dem Nicht-Genug. Wir bleiben in dem Nicht-Genug, obwohl wir in der Taufe unters Wasser gegangen sind. Aber Gott hat seine Perspektive auf uns geändert. Für uns ist oft das wahr und Wirklichkeit, was wir erleben, was wir fühlen, was wir spüren. Aber manchmal ist das einfach nicht wahr. Ein Mensch, der sich rundum gesund fühlen kann, der total fit ist, kann von einem Arzt eine schwere Diagnose bekommen, die sein Leben von Grund auf verändert. Dann hat ihn das Gefühl getäuscht. Dann war diese Realität nicht Wirklichkeit. Oder wenn wir uns unsere Mitmenschen angucken und überlegen, wie ist der so, wie ist die so, und wir versuchen, den zu beschreiben, dann ist das ein Aspekt der Wirklichkeit, aber wir werden mit Sicherheit nicht wirklich eine Beschreibung treffen, sei denn wir kennen ihn ganz, ganz eng, dann sagt er vielleicht, ja, du hast es richtig getroffen. Aber es gibt immer noch ein, was noch mehr ist, wie wir einen Menschen beschreiben können. Es ist ein Teil von der Wirklichkeit, die wir sehen, wenn wir einen Menschen beurteilen, wenn wir überlegen, warum hat er so gehandelt und warum nicht so. Das ist ein Teil der Wirklichkeit. Wir können das in bestimmten Kontexten natürlich auch reflektieren, dann wissen wir, ja, es ist nur ein Teil davon, aber im Großen und Ganzen in unserem Leben tun wir das nicht in jedem Aspekt. Und das merken wir auch selber, wenn wir mit Menschen sprechen, dass wir sie manchmal komplett falsch eingeschätzt haben oder dass wir uns geirrt haben. Wenn andere Menschen über uns sprechen, merken wir das auch, dass sie sich geirrt haben. Für Gott verändert sich die Wirklichkeit durch den Tod Jesu Christi. Und diese Wirklichkeit ist die entscheidende, die in der Taufe für uns neu wird. Sie ist unabhängig von dem, was wir dabei fühlen und spüren. Davon ist es nicht abhängig. Noch ein anderes Beispiel, was das deutlich machen kann, wie dieses Mitsterben mit Christus auch geschieht, was das bedeuten kann. Viele, die einen geliebten Menschen verlieren, sagen nach dem Tod oft, von mir ist etwas mitgestorben. Und wir können das nachvollziehen oder wir haben es vielleicht selber schon erlebt. Wenn ein Ehepartner, ein Kind, ein Elternteil oder auch ein guter Freund durch den Tod das Leben verliert, dann berührt uns das so sehr, dass etwas sich in uns verändert. Manchmal geht etwas kaputt, aber wir merken auf jeden Fall, obwohl unser Körper unversehrt ist und dem nichts passiert ist, dass sich trotzdem etwas verändert hat in uns. Manchmal etwas gefühlt gestorben ist. Das Leben verändert sich und wir müssen neu lernen, wir müssen neu erproben, wie es ist, jetzt wieder auf die Beine zu kommen. In der Taufe berührt uns dieser Tod Jesu, weil wir mit ihm untertauchen. Manche Menschen erfahren oder erleben das tatsächlich auch richtig spürbar, oft dann aber eher in der Bekehrung, weil die Taufe dann dieses freudige Ereignis ist, wo wir uns auch eher an das Mitauferstehen erinnern, und das ist auch gut so. Aber es gibt Menschen, die das mit einmal so berührt, wenn sie das zum ersten Mal verstehen, was am Kreuz gestorben ist, dass man sogar manchmal weinen muss, dass man berührt ist von dem, dass Jesus so viel ertragen musste, dass Jesus für unsere Schuld ans Kreuz gegangen ist. Dass uns das tatsächlich betrifft und dass wir darüber berührt sind. Im Gegensatz zu dem Tod eines geliebten Menschen kommt bei Jesus dieser Gedanke, er hat es für uns getan und wir dürfen leben. Es ist nicht nur der Schmerz, der zurückbleibt, sondern oft auch eine überwältigende Freude, wenn wir erkennen, wir sind so viel wert, dass er das tatsächlich für uns aufgenommen hat. Dass wir frei sind von dieser Herrschaft der Sünde. Auch manchmal ohne, dass wir das wirklich total tief fühlen. Aber Paulus versteht die Taufe so, dass dieses Mitsterben aus Gottes Perspektive eine Wirklichkeit in unserem Leben wird. Das, was stirbt in uns, ist diese Macht der Sünde. Und nach dem Tod folgt nun das neue Leben. Jetzt darf man endlich wieder raus aus dem Wasser, nicht so lange unter Wasser. Wir sind als Getaufte nicht nur mit Christus gestorben, sondern wir sind auch mit ihm wieder auferstanden. Das Auftauchen aus dem Wasser symbolisiert dieses Auferstehen und läutet damit aus Gottes Perspektive ein wirklich neues Leben ein. Ein neues Leben, in dem die Sünde keine Macht über uns hat. Jesus ist auferstanden und hat den Tod damit besiegt. Die Sünde mit ihrer zerstörenden Kraft führt in den Tod. Aber Christus hat die Sünde weggenommen, hat sie ans Kreuz gebracht und damit die Sünde selber abgetötet, sodass wir nun auch nie wieder sterben müssen. Auch das ist sehr schwer zu begreifen, sehr schwer zu denken, weil es nicht unserer Wirklichkeit entspricht. Wir wissen, mit jedem von uns wird es eines Tages zu Ende gehen und wir wissen, unsere Lieben, die zum Beispiel schon gestorben sind, die kommen nicht in dieses Leben zurück. Das ist unsere Wirklichkeit als Menschen hier auf Erden. Aber in Gottes Wirklichkeit, aus seiner Perspektive, ist unser körperlicher Tod nur ein Schritt auf dem Weg in die Ewigkeit. Wenn das Leben nun tatsächlich aber nur eine Frage der Perspektive ist, dann könnten wir, wie Paulus das selber ja gemacht hat, so schön ironisch und rhetorisch reinfragen, können wir dann nicht doch wieder einfach leben, wie wir wollen? Gott hat uns ja bereits gerettet. Er sieht uns so, dass für uns die Sünde tot ist und selbst wenn wir das jetzt nicht merken, dann ist es ja aus seiner Perspektive trotzdem alles geregelt und gegessen. Ganz ehrlich, wie das wirklich ist mit der Errettung und mit dem, wie Gott uns in den Himmel aufnimmt, gibt es die unterschiedlichsten Theorien, das lassen wir Gott entscheiden. Aber hier in dem Text heißt es in Versen 10 und 11, ein für alle Mal starb Christus für die Sünde, jetzt lebt er für Gott. Und genau so müsst ihr es für euch selbst denken. Ihr seid tot für die Sünde, aber weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid, lebt ihr für Gott. Die Herrschaft der Sünde wird abgewechselt mit der Herrschaft Gottes. Wenn wir uns in unserem Leben nicht nach Gottes Herrschaft sehnen, wenn wir uns nicht nach ihm ausstrecken, nach seinem Willen in unserem Leben fragen, dann geben wir den Raum, den die Herrschaft Gottes hätte, für die Sünde wieder frei. Dann kann die Sünde in unserem menschlichen Leben und Dasein immer noch Macht gewinnen und Macht einnehmen. Und wir erleben das, wir wissen das, wie sich das anfühlt. Auch, und wenn, selbst wenn das nur unsere Perspektive ist, wissen wir, dass es kein schönes Gefühl ist. Es ist keine schöne Perspektive, wenn wir wissen, wie die Sünde, wie die Gefühle nicht genug in uns Macht ergreifen können und uns klein machen können und uns beengen und nicht mehr frei machen. Ich finde, zu wissen, dass Gott uns unsere Sünde nicht vorhält, dass sie aus seiner Perspektive wirklich keinerlei Macht mehr hat, tut gut und kann uns dann wiederum wirklich helfen, der Sünde auch diese Macht nicht mehr zu geben. Gnädiger mit uns selbst zu sein, wenn wir Fehler machen und das in Anspruch zu nehmen, dass Gott es wirklich wegnimmt, dass er das wegmacht. Wir können selber anders mit uns umgehen. Paulus hat es ganz radikal gesagt. Er hat gesagt, das ist doch unmöglich. Ihr seid ja tot für die Sünde, das geht gar nicht mehr. Wir spüren in unserer Wirklichkeit doch, wie die Folgen und wie die Sünde selber in unserem Leben immer wieder Raum greift. Aber diese Perspektive Gottes kann sie immer kleiner machen und kann ihr diese Macht nehmen. Wenn wir mehr nach Gottes Herrschaft fragen, dann nehmen wir der Sünde automatisch die Herrschaft weg. Dann haben wir ein Genug auf unserem Zettel stehen. Dann wurde die Sünde ausradiert und weggelöscht. Ganz praktisch bedeutet das also, für unsere Entscheidungen und Reaktionen immer wieder tatsächlich zu fragen nach Gottes Willen, was er für uns möchte, und ihn zu bitten, die Herrschaft zu übernehmen, da wo wir merken, hier sind ungute Beziehungen, ungute Dinge, die mein Leben zerstören, und ihm das hinlegen und sagen, nimm das weg, mach das fort und komm du in diesem Punkt, komm du rein und hilf mir. Die Taufe zerbricht die Herrschaft der Sünde und unser Leben wird verändert von einem Leben, das durch Durst und Sehnsüchte, durch Egoismus, durch Schuld und Versagen geprägt ist, in ein Leben für Gott. Da gibt es immer noch Fehler, da gibt es auch immer noch Schuld, die wir einander antun. Aber es hat eine neue Richtung bekommen und vor allem eine befreiende Wirkung, wenn wir Gottes Perspektive in uns einlassen. Wir hängen noch an unserer Perspektive, an unseren Erfahrungen mit dem Leben. Aber für Gott sind diese Dinge schon wirklich Realität. Sie sind da. Und es kann uns helfen, sie auch für unser Leben als Wirklichkeit immer wieder anzunehmen und das immer wieder zu versuchen. Das Wasser in der Taufe ist nur symbolisch zu verstehen. Aber was Gott in der Taufe tut und indem wir diesen Tod für uns annehmen, das ist Wirklichkeit, das ist Realität. Und so wie wir jeden Tag, auch wenn Jesus uns sagt, ich gebe euch Wasser des lebendigen Lebens, trotzdem jeden Tag Wasser trinken und wieder neu zu uns nehmen, benutzen, dürfen wir auch dieses Geschehen von der Taufe jeden Tag neu für uns in Anspruch nehmen, das immer wieder erneuern, uns immer wieder darauf einlassen, danach fragen. Und wir werden merken, dass die Macht der Sünde immer wieder gebrochen werden kann, dass sie kleiner wird und keine Bedeutung mehr für uns hat. Wenn wir das merken, dann ist das ein Moment, in dem wir den Schluck von diesem lebendigen Wasser trinken, in dem es schon jetzt Wirklichkeit wird und wir sie kosten dürfen, die Fülle des Lebens. Amen.